Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn. Hallo Professor Lemle. Bernhard, wir sind ja per Du.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen.
Ja. Genau, wir haben einen Gast heute da, einen sehr berühmten, für mich wirklich außerordentlichen. Du bist Hämatologe, Onkologe in Bern gewesen, wirklich, und hast dich außerordentlich mit ganz vielen Dingen auseinandergesetzt.
Ich muss ein bisschen präzisieren, ich bin nur ein Hämatologe, nicht wie in Deutschland, wo die Hämatologen und Onkologen quasi einen gemeinsamen Facharzttitel haben. Ich bin ein Hämatologe, vorwiegend natürlich auch für die maligne Hämatologie diagnostisch tätig gewesen, aber ich bin vorwiegend ein Hämatologe, der sich mit der benignen, sogenannten benignen Hämatologie, die nicht immer benigne ist, auseinandersetzt, also mit der klassischen Hämatologie eigentlich.
Super. Ja. Und du hast dich viel mit einem Krankheitsbild auseinandergesetzt, abgekürzt TTP. Und wir wären glücklich, wenn du uns ein bisschen einführen könntest, was heißt TTP?
Okay, ja. TTP, das ist eine Krankheit, über die ich seit 25 Jahren sehr intensiv arbeite und immer noch, auch jetzt 10 Jahre nach meiner Pensionierung, immer noch aktiv daran arbeite. TTP steht für thrombozytopenische Purpura. Und diese Krankheit wurde vor jetzt 100 Jahren zum ersten Mal beschrieben. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Das war ein junger Arzt namens Dr. Eli Moschkowitz, der vor der New Yorker Gesellschaft, Ärztegesellschaft, so stelle ich mir das vor, den Fall präsentiert hat, der ersten Patientin, die den Namen der Krankheit gegeben hat. Und diese junge Patientin, das war ein 16-jähriges Mädchen, die dort war, ich glaube sogar, sie war dort in den Ferien gewesen, und die ist aus guter Gesundheit akut erkrankt, wurde hospitalisiert und dann nahm das einen verhängnisvollen Verlauf. Die entwickelte etwas Gedächen, also Blutungen auf der Haut, wurde krank, bekam neurologische Zeichen, Armlähmung und fiel dann nach weiteren einem oder zwei Tagen ins Koma und verstarb.
Okay.
Keine Ahnung, was das war. Und die Autopsie hat gezeigt, dass sie in ganz, also die Autopsie, das ist die Sezierung der gestorbenen Patientin, die hat gezeigt, dass sie multiple ganz kleine Thromben hatte, also Gefäßverschlüsse in den kleinen Gefäßen in vielen Organen, im Herz, im Gehirn etc. etc. Und das war eine Krankheit, die man nicht kannte, und diese multiplen Gefäßverschlüsse, die waren eigentlich ausschlaggebend wahrscheinlich für den Tod dieses Mädchen, weil es keine Durchblutung dieser Organe mehr gegeben hat.
Interessant. Also gleichzeitig Blutungsepisoden und gleichzeitig, also mit Gefäßverschlüssen, also Blutungen plus thrombotische Ereignisse.
Und hat man denn, nachdem das dann das erste Mal bekannt wurde, schnell weitere Fälle gefunden?
Ja, natürlich, die medizinische Entwicklung, die geht heute ja häufig sehr schnell. Aber da war es gemütlicher früher. Vielleicht war es nicht immer besser, aber es ging auf jeden Fall lang. Es ging nämlich, das war 1924 die erste Publikation. Eine Meilenstein-Publikation kommt 1948, und wie ihr seht, 24 bis 48, das sind, glaube ich, gerade 24 Jahre, oder?
Fast sein Berufsleben.
Und da kam ein Dr. Singer Und der hat, und da sieht man natürlich, man darf die früheren Leute nicht unterschätzen. Manchmal meinen wir heute, wir seien gescheiter. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Was hat dieser Dr. Singer und seine Kollegen gesehen? Die haben einen ganz ähnlichen Fall wie den Moschkowitz-Fall beobachtet. Und es gab auch schon ein paar Fälle vorher publiziert. Zusammen waren das, glaube ich, zum Zeitpunkt 24 Jahre nach dem ersten Fall, waren das, ich glaube, etwa 9 oder 10 Fälle, die man zusammengetragen hat. Und nicht früher wurde das natürlich so etwas narrativ beschrieben. Mhm. Und was hat dieser Singer in dieser Meilensteinentdeckung beschrieben? Die haben ebenfalls eine Patientin. Blutungsneigung ist nur sehr gering ausgeprägt, so ein bisschen Hautblutungen vielleicht. Und das Dominierende waren die thrombotischen Verschlüsse in der kleinen Mikrozirkulation vieler Gewebe. Und die haben gemerkt, dass diese Thromben in den kleinen Gewebe vorwiegend aus Blutplättchen bestanden und haben die Thrombozytopenie, also die verminderte Plättchenzahl im Blut, haben die darauf zurückgeführt, dass sie konsumiert werden und in den Thromben der kleinen Gefäße. Und darum hat man die Krankheit thrombozytopenische Purpura genannt. Purpura, eben die kleinen Hautblutungen. Mhm. Und thrombotisch-thrombozytopenisch, die Thrombozytopenie, also die Verminderung der Blutplättchen, bedingt durch die thrombotische Konsumption. Mhm. Das im Unterschied zu der viel häufigeren ITP, die hat man früher als idiopathische thrombozytopenische Purpura und heute steht ITP mehr für Immunthrombozytopenie. Die haben gemerkt, am Knochenmarkbefund, auch dass es sehr viele Produktion gibt, und haben im Unterschied zu der ITP, wo man die Thrombozyten vermindert hatte, idiopathisch, man wusste nicht darum, gesagt, in diesem Fall ist die Thrombozytopenie bedingt durch die massiven Thrombosen, wo die Plättchen konsumiert werden. Also ein bisschen kompliziert erklärt, aber ich versuche es zu erklären, dass es auch ein Laie verstehen soll.
Oder?
Ja, also wir sind 1924, jetzt geht es bis 1966, und da sind jetzt schon einmal 270 Fälle beieinander. Amorosi und Ultmann. Zwei Leute, die haben alle Fälle gesammelt und ihre eigenen, die sie gesehen haben, dazu gestellt. Und die haben eigentlich 5 Kriterien aufgestellt, was diese Krankheit ausmacht. Ich muss noch sagen, die Diagnose zu stellen, war damals eigentlich, sagen wir mal etwas sarkastisch, gar nicht so wichtig, weil die sind sowieso alle gestorben.
Ja.
Das ist nämlich praktisch eine, also es ist nicht eine so lustige Krankheit oder so, sondern eine ganz, ganz schwere Krankheit. Die Leute kommen ad exitum und insofern war die Diagnose ja nicht gerade ein fröhliches Ereignis für den damaligen Arzt. Die haben 5 Zeichen gesagt, braucht es für diese Krankheit, die sogenannte Pentade, 5 Zeichen. Thrombozytopenie, also meistens sehr stark verminderte Blutplättchen im Blut, Thrombozytopenie. Und dazu haben die festgestellt, dass diese Leute häufig die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, kaputt machen, weil sich die durch diese partiell thrombosierte Mikrozirkulation durchbewegen sollen und mechanisch kaputt gemacht werden. Das sieht man im Mikroskop, wenn man einen Blutausstrich macht, dass diese Erythrozyten wie geköpft sind, Schistozyten oder Fragmentozyten werden die genannt. Und dann als weitere Zeichen neurologische Beteiligung, häufig flüchtige Lähmungen, die können wieder zurückgehen, dann können sie an anderen Ort wieder auftreten. Also flüchtige neurologische Zeichen bis zum schweren Koma und weiter Beteiligung der Niere, also Nierenstörung und Fieber. Und diese Pentade war quasi der diagnostische Schlüssel zu dieser Krankheit. Und immer noch völlig unklar, warum diese Krankheit. Und natürlich viele, viele Hypothesen über die Jahre. Ganz viele Leute haben gedacht, das ist ein Angriff, ein Immunangriff auf das Endothel, die innere Auskleidung der Blutgefäße, Antikörper gegen Endothel, etc. etc. Und ein Mensch hat 1982 eine ganz wesentliche Beobachtung gemacht zur Erklärung der Krankheit. Und das ist gewesen, dass er gesehen hat, dass der von Willebrand-Faktor, das ist ein Protein, das wichtig ist für die Blutstillung und vor allem auch für die initiale Phase der Blutstillung, indem es die Thrombozyten hinweist, wo sie ankleben müssen, um Blutstillung zu machen. Dieser Willebrand-Faktor, was ein multimeres Protein ist, das größte Eiweiß, das wir überhaupt im Blut haben, aus vielen Untereinheiten bestehen, der hat beobachtet bei 4 Patienten mit einer chronisch rezidivierenden thrombotisch-thrombozytopenischen Purpura, also immer wieder Thrombopenien, Hämolysen dazu, Nierenbeteiligung, neurologische Beteiligung, chronisch rezidivierende TTP, hat er gesehen, dass der von Willebrand-Faktor, wenn man die Größenverteilung im Blut anschaut, dass es viele ultragroße Willebrand-Faktor-Multimere hatte. Und diese waren vorhanden, nicht in der Phase, wo die Leute krank waren, sondern wenn sie gesund waren, also wenn sie in der Remission waren. Und der hat gefolgert, dass diese riesenlangen Multimere, dass die wahrscheinlich sehr, sehr klebrig sind für die Thrombozyten und dass die schuld sind an der Thrombozytenverklumpung in der Mikrozirkulation. Und der hat dann auch überlegt, dieser Joel Moak heißt der erste Autor dort, dass der übrigens immer noch lebt und ist immer noch bis vor kurzem interessiert gewesen, hat auch noch mitpubliziert. Dieser Joel Moak hat gesagt, da fehlt eine Depolymerase, die schuld ist, dass diese Willebrand-Faktor-Multimeren so groß sind. Nicht, ich weiß, du kennst ja den Willebrand-Faktor vor allem von der Gegenseite. Wenn die Leute bluten, dann haben sie zu wenig Willebrand-Faktor oder auch manchmal Subvarianten zu kleine Willebrand-Multimere.
Genau.
Und diese Leute haben dann keine gute Blutstillung, weil die Blutplättchen nicht so gut ankleben an der Wunde, weil der Willebrand-Faktor zu klein ist. Und hier diese Moschkowitz-Krankheit, TTP, ist das Gegenteil. Da ist der Willebrand-Faktor zu groß, zu klebrig und verklumpt die Blutplättchen in der Mikrozirkulation. Und ja, er hat gesagt, eine Depolymerase fehlt vielleicht, irgendwas fehlt. Und ich war in der glücklichen Lage, dass ich in Bern mit meinem Mitarbeiter und Freund, der schon gegen Ende seiner Karriere war, der Professor Miha Furlan, der hat an diesem Willebrand-Faktor sein Leben lang gearbeitet und auch am Fibrinogen. Und der hat den Schlüssel geliefert und die Protease entdeckt, also ein eiweißspaltendes Enzym, das bei diesen Leuten fehlt. Das ist eine tolle Geschichte. Wir hatten gehört von Patienten in Solothurn, zwei Brüder, die auch so eine chronisch rezidivierende TTP hatten. Seit Kindheit immer wieder Blutplättchen vermindert, manchmal schwer krank, mussten wegen Niereninsuffizienz dialysiert werden, der andere hatte Hämolyse und es war nicht klar, was die wirklich hatten. Und diese Patienten haben wir dann untersucht und gefunden im 1997, dass diese beiden Brüder eine völlige Defizienz dieser, also einen schweren Mangel dieser von Willebrand-Faktor spaltenden Protease hatten. Und diese Protease haben wir ein Jahr vorher entdeckt durch verschiedene Studium drei Wochen etwas untersucht, sondern über Jahre mit dem Willebrand-Faktor sich beschäftigt. Und Fantastische war, diese beiden Brüder hatten eine Schwester und hatten Eltern. Die Eltern hatten einen kleinen Mangel dieser Protease. Die Schwester war normal und damit hat man natürlich gesagt, das muss etwas Hereditäres sein. Und heute weiß man, dann hat man das natürlich auch publiziert und dann kamen Blutproben aus der ganzen Welt nach Bern zu uns ins Labor und wir haben all diese Proben untersucht. Und die Schlussfolgerung sehr bald war dann, dann ging es schnell, weil es kamen Proben und wir haben auch nichts verlangt dafür, das wurde alles aus wissenschaftlichem Interesse auch untersucht, hat man gesehen, die meisten Leute mit einer Moschkowitz-Erkrankung, TTP, die haben nicht einen nicht einen hereditären Mangel, sondern die meisten haben einen Autoantikörper, also eine Autoimmunerkrankung, die diese Protease inaktiviert oder aus dem Blut entfernt. Mhm. Viel häufiger autoimmune TTP, autoimmune Defizienz dieser Protease als ein angeborener Fall. Angeborene Fälle hat man vor allem dann natürlich gefunden, wenn in einer Familie mehrere Leute vielleicht beteiligt waren. Und sehr häufig haben wir dann auch realisiert, dass es schon Kinder gegeben sind, die bei Geburt gestorben sind. Und dann kommt ein Kind und ist mit 5 Jahren dann diagnostiziert. Und dann geht es natürlich weiter. Wie wir das so bekannt gemacht haben, haben Leute sich auch ein bisschen dagegen gewehrt. Auch berühmte wissenschaftliche Gruppen, ne, aus der McMaster University, aus Milano, das haben gesagt, ja, das ist unspezifisch. Diese Willebrand-Faktor-Protease, die ist nicht nur vermindert oder defizient, wenn es eine TTP hat, sondern auch bei x anderen Konditionen. Aber das stimmte nicht. Die Leute haben so ein bisschen Husch-Husch-Science gemacht und ein paar Untersuchungen gemacht, ohne gute Standardisierung der Methode. Und es ist dann auch im Jahr 2001 klar geworden, da hatten wir nämlich diese Protease so gut gereinigt aus dem Blut, dass man sie sequenzieren konnte. Aminosäuren-Sequenzanalyse, weil sie so gereinigt wurde, dass man das machen konnte. Und in dieser Zeit war das Human Genome aufgeklärt worden. Dann konnte man auch sehr schnell lokalisieren, ja, wenn wir die Aminosäuren-Sequenz kennen, 10, 12 Aminosäuren kennt man, ah, das ist da und da. Und es haben dann auch andere Leute natürlich begonnen, an dieser Protease zu schaffen. Es haben auch andere Leute diese Sequenzierung gemacht. Und eine andere Forschungsgruppe hat eine genomweite Analyse gemacht bei einigen Familien mit einer hereditären TTP. Und am Schluss fanden alle das gleiche Gen, nämlich die sogenannte ADAMTS13. Das steht für A Disintegrin and Metalloprotease with Thrombospondin Type 1 Domains Nummer 13. Also es war eine Adams-Protease, aber es gab offensichtlich schon 12 solche Proteasen vorher und das war die Nummer 13. ADAMTS13 ist die Protease, die fehlt genetisch bei der hereditären Form und die autoimmun inaktiviert und eliminiert wird bei der häufigeren ITP. Das war dann 2001 und wie diese Publikationen dann kamen, dann wurden die Kritiker leise und heute ist klar, die Adam TS13 Defizienz akquiriert oder hereditär ist die Ursache der Krankheit. Mhm. Ganz wichtig natürlich, das ist jetzt, was ich Ihnen erzählt habe. Sie merken auch, ich komme ein bisschen ins Feuer, weil diese Pathophysiologie aufzuklären war sehr spannend und ich habe das alles live miterlebt. Ja. Nicht, aber man kann heute auch etwas machen dagegen. Erstens hat man diese Protease rekombinant exprimiert. Ich muss sagen, ein bisschen Schande. Das wurde 2002, wurde diese Willebrand-Protease, weil man das Gen kannte dann, konnte man sie exprimieren in Säugetierzellen, Human Embryonic Kidney Cells. Und die Barbara Pleimauer von der Firma Baxter hat das in 2002 exprimiert. Wenn wir diese Protease in ein Plasmaprobe von einem Patienten, der sie kongenital nicht hatte, hineingetan haben, wurde der Fakt korrigiert. Aber es ging bis jetzt im letzten Oktober oder November, glaube ich, wo diese Protease akzeptiert wurde zur Therapie. Also viel zu lange eigentlich, wenn man sich vorstellt, wie schnell es gegangen ist, bis man bei der Covid-Pandemie, wo natürlich Millionen von Leuten betroffen sind, eine Vakzination entwickeln konnte. Für diese sehr, sehr seltenen TTP-Patienten ging es mehr als 20 Jahre, bis die Protease jetzt, also diese Adam 13 als Medikament, verfügbar haben werden.
Interessant ist, ne? Aber
habe ich zu viel geredet?
Nein, überhaupt nicht. Interessant ist, ich habe zwei Patienten, eine erwachsene Patientin, wo diese Therapie auch angewendet werden kann im Notfall. Die ist aufgetaucht bei der Patientin, als sie ihre erste Regelblutung bekommen hat. Und dadurch wurde diese sogenannte TTP ausgelöst, autoimmun, durch die Regelblutung. Die hat das Medikament bekommen, weil sie über 18 ist. Aber ich habe eine kleine Patientin, die ist 10 Jahre alt. Da ist das Medikament leider noch nicht zugelassen.
Ich glaube, heute hättest du die Chance, es auch zu bekommen, weil mittlerweile auch gezeigt ist, natürlich, wie man die ganzen Studien gemacht hat bei den TTP-Patienten. Muss sich auch vorstellen, diese Patienten sind nicht so häufig. Da muss man dann auch die Patienten rekrutieren. Und dass die Firmen natürlich vorsichtig sind, wenn sie beginnen. Sie möchten ja auch die Patienten nicht schädigen. Und das weiß ich, weil ich im Data Monitoring Committee bin von diesen Studien. Ich bin der Chairman vom Data Monitoring Committee von mehreren Studien, die diese rekombinante Adam-13-Protease braucht. Und die Firmen sind zu Recht vorsichtig, die wollen ja nicht einen Patienten schädigen. Und darum hat man zuerst einmal probiert, bei Erwachsenen zu geben. Aber jetzt hat man dann gesehen, verzweifelt, Kinder können sterben, schon als Neugeborene. Und dann hat man natürlich, wie man gemerkt hat, dass es bei den Erwachsenen, den ersten Patienten gut ging, dass auch keine Spätfolgen sind. Die Leute werden überwacht natürlich über Jahre nach der Gabe. Und bis jetzt ist zum Glück, und das ist noch etwas besser als bei der Hämophilie, wo ja viele Patienten mit einer Faktor 8 Mangel Antikörper gegen den zugefügten Faktor 8 entwickeln. Bis jetzt ist bei der Adam TS13 Defizienz, also der kongenitalen TTP, sind keine Immunreaktionen gegen diese rekombinante TTP, gegen diese rekombinante Protease aufgetreten.
Das heißt
und,
aber,
und ich muss einfach noch schnell sagen, der andere Riesenerfolg war natürlich, dass man die Patienten mit der häufigeren Immun-TTP, also die, die eine Autoimmundefizienz haben, dort hat man natürlich einmal erstens gemerkt, man muss diese Patienten auch immunsuppressiv behandeln, dass die Autoantikörper weggehen. Mhm. Und dann hat man etwas gefunden, ein Medikament, das ein ganz kleiner sogenannter Nanobody ist, kommt ursprünglich als Antikörper von Kamelen. Und diese kleinen Antikörper, nur die reaktive Seite, Single Chain Antibody, die hat man gezielt gegen den Willebrand-Faktor, und zwar die Stelle, welche an die Plättchen klebt, gemacht. Und dieses Medikament, Caprazizumab, hilft, dass bei den Patienten, die noch eine tiefe ADAMS 13 haben, wo man zuerst immunsuppressiv warten muss, bis die Antikörper verschwinden und die eigene ADAMS 13 wieder normal geht, wird das kann Tage oder vielleicht einige Wochen dauern. Und da hat man als Überbrückung gefunden, dass man mit diesem Antikörper den Willebrand-Faktor, auch wenn er zu lang und zu klebrig ist, weil eben noch nicht prozessiert durch, wegen der fehlenden ADAMS 13 Protease, dass dieser von Willebrand-Faktor gehemmt werden kann, an die Plättchen zu binden durch diesen Kamel-derivierten Antikörper. Und das ist ein weiterer großer Meilenstein. Wurde noch kritisiert, sei nicht kosteneffizient etc., aber jetzt ist das ziemlich klar, und ich bin beteiligt auf einer Real-World-Study, wo wir Daten von über 1000 Patienten zusammentragen und vergleichen mit Patienten, bevor man diese Caprazizumab-Behandlung machen konnte, und es ist klar, die Mortalität sogar wird reduziert. Mhm. Ich habe vergessen zu sagen, dass die Standardbehandlung dieser normalen TTP besteht in einem Plasma-Austausch. Ja. Man will dort die Antikörper entfernen und gibt Plasma als Ersatz. Warum gibt man das Plasma? Weil dort drin diese ADAMS 13 ist, die fehlende Protease bzw. die von Antikörpern eliminierte Protease.
Das heißt aber, im Gegensatz zu früher, und das fand ich das Faszinierende, ne, dass also Wissenschaftler, Ärzte aus wirklich ganz wenigen Patienten ein Muster erkannt haben und gesehen haben, da scheint irgendwas dahinter zu stecken. Leider sind die Patienten ja alle verstorben damals.
Ja.
Gibt es heute gute Überlebenschancen und mittlerweile auch eine gute Therapie?
Ich glaube, heute, wenn man das Glück hat, Ärztinnen und Ärzte zu treffen, die diese Krankheit kennen. Es ist natürlich eine seltene Krankheit. Ja? Man rechnet etwa mit 1 bis 2 bis 3 Fällen pro Million Einwohner, die mit einer akuten TTP kommen. Und man muss natürlich dann schon erkennen, aber es ist eine so dramatische Erkrankung häufig, dass es die Hoffnung besteht. Ich habe in meinem Vortrag, ich habe einen Vortrag über die Geschichte der TTP hier gehalten, und ich habe dort noch gezeigt, wie wichtig eigentlich die Awareness, also das daran denken bei den Ärzten ist. Ich habe dort die Geschichte erzählt, weil ich habe die jetzt natürlich lange verfolgt. 1999 hat der Pädiater Johannes Heberle mit uns zusammen ein Kind, er hat es erkannt und hat gesehen, dieses Kind, ein 3-jähriges Kind, wurde als hyperaktives Kind behandelt. Bis er gemerkt hat, das hat ja eine schwere Thrombozytopenie, und dann hat er noch ein CT oder ich glaube damals war es ein CT gemacht und gesehen, dieses Kind hatte schwere Hirninfarkte. Und der hat das Blut zu uns ins Labor geschickt, nach Bern. Wir haben gefunden, das Kind hat einen schweren Mangel dieser Protease angeboren. Das war 1999. 2005 stirbt ein türkisches 7-jähriges Kind in Deutschland, und das Kind wurde seit 2-jährig immer wieder auf Intensivstationen behandelt. mit Immunsuppressiva immer wieder. Man hat gemeint, es hat eine Immunthrombopenie, hat nicht erkannt, was es hatte. Es stirbt und im Postmortem kommt der Pathologe und wie beim Moschkowitz 100 Jahre vorher hat er gesehen, überall Mikrothrombe. Das ist eine TTP, sagt der Pathologe. Und dann hat es in der Blutbank noch eine Reserve und aus diesem Blut hat man zeigen können, ja, dieses Kind hat auch eine angeborene TTP. Das war 2005. Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas, jetzt wird es peinlich. Im Jahr 2022 ist aus Zürich eine schwangere Frau beschrieben worden, wo die Leute, die hatte Schwangerschaftskomplikationen und das sah aus wie ein sogenanntes Antiphospholipid-Syndrom, was eine andere thrombotische, schwere thrombotische Krankheit ist. Und die Leute hatten Antiphospholipid-Antikörper gesucht, keine gefunden und haben gesagt, das ist ein seronegatives Antiphospholipid-Syndrom. Das gibt es nicht. Oder? Aber das war die Diagnose. Und zum Glück kam da ein Arzt vorbei und hat gehört von dem Fall, der bei uns gearbeitet hatte früher vor vielen Jahren. Und dieser Lars Asmis hat das sofort Blut nach Bern wieder geschickt und man hat gesehen, die hat eine Immunthrombozytopenie und eine hereditäre TTP, es war keine Immunthrombozytopenie. Und man hat auch diese Patientin dann behandeln können, zum Glück noch rechtzeitig, bevor das Kind verloren war. Und das Kind ist geboren worden nachher, etwas klein, aber es ging alles gut. Was ich sagen will damit nur, die Awareness muss geschult werden, weil das ist nicht nur eine seltene Krankheit, an der man dann stirbt, sondern heute, wenn man sie eben erkennt, hat man wunderbare Überlebenschancen.
Dann würde ich doch gerne zusammenfassen, ja, genau diese Awareness mit den 5 Punkten. Ich habe gelernt, eine Thrombozytopenie, also die Thrombozyten sind niedrig, neurologische
Zeichen. Manchmal eine leichte Beteiligung der Niere, die ist meistens nicht schwer,
genau,
aber eine leichte Niereninsuffizienz oder vielleicht ein bisschen Eiweißsemurin, meistens sehr diskret die Nierenbeteiligung.
Hast du dir den 4. Punkt?
Fieber, das ist heute meistens nicht mehr nötig, weil man die Krankheit heute natürlich dann auch früher erfasst, die kommen früher ans Spital. Und die fragmentierten roten Blutkörperchen.
Im Austausch.
Ja.
Dann hoffe ich, dass wir es schaffen, mit diesem Podcast ein bisschen zur Awareness beizutragen.
Okay,
das möglichst ist viele Leute den hören, Kollegen, Patienten.
Genau.
Vielen, vielen Dank für dieses wirklich tolle Referat über diese Erkrankung.
Ja.
Lieber Bernhard, vielen Dank. Björn. Danke dir.
Danke dir, Susanne.
Alles klar.
Danke euch beiden. Sehr gut.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.